Schönen guten Morgen, liebe Gemeinde und auch alle, die sich eingeschaltet haben über den Livestream. Es ist schön, gemeinsam mit euch Gottesdienst zu feiern. Und ich möchte kurz ergänzen, einmal herzliche Grüße von Frank und Andy. Sie sind gut angekommen, wie wir schon aus dem Gebet von George gehört haben, und sind schon in dem Indianerdorf gewesen, Nuevo Esperanza, neue Hoffnung. Und haben auch die Brücke befahren, die wir mal vor Jahren gebaut haben. Sie steht immer noch und dafür sind wir sehr dankbar. Und wir beten weiter für die beiden, für die Reise, dass sie Gnade haben, auch mit all den Umständen dort fertig zu werden, auch mit dem Essen. Das ist immer nicht so, immer so einfach. Und ich möchte auch noch einmal ganz herzlich allen danken, die beim Kinderherbstfest geholfen haben. Es war eine Freude zu sehen, wie das Zentrum gefüllt war mit Kindern und Eltern, die mitgebracht wurden. Freunde, Verwandte, Schulkollegen, alle möglichen waren da und es war so schön. Auch der Neubau, das erste Mal mit integriert in diese vielen Spielstationen. Und dadurch war Platz und es war nicht ganz so geballt und es war eine große Freude. Und über 100 Helfer, die das möglich gemacht haben. Euch allen ganz herzliches Dankeschön auch dafür. Und nun wollen wir uns dem Wort Gottes zuwenden. Wir sind im Römerbrief und predigen abschnittsweise diese Dinge, die wir dort von Gott durch den Apostel Paulus überliefert bekommen haben. Heute sind wir im Römer Kapitel 7 und ich lade uns noch einmal zur Textlese ein, aufzustehen. Römer Kapitel 7 von Vers 7 bis Vers 13. Die Überschrift der Predigt lautet: Wozu das Gesetz? Römer 7 ab Vers 7. Was wollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz. Denn von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte: Du sollst nicht begehren. Da nahm aber die Sünde einen Anlass durch das Gebot und bewirkte in mir jede Begierde, denn ohne das Gesetz ist die Sünde tot. Ich aber lebte, als ich noch ohne Gesetz war. Als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf und ich starb. Und eben dieses Gebot, das zum Leben gegeben war, erwies sich für mich als todbringend. Denn die Sünde nahm einen Anlass durch das Gebot und verführte mich und tötete mich durch dasselbe. So ist nun das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Hat nun das Gute mir den Tod gebracht? Das sei ferne, sondern die Sünde hat, damit sie als Sünde offenbar werde, durch das Gute meinen Tod bewirkt, damit die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot. Amen. Jetzt dürft ihr Platz nehmen und euch freuen, was das denn jetzt zu heißen hat. Also, wir erinnern uns. Bisher hat der Apostel Paulus im Römerbrief gezeigt, dass das Gesetz Gottes, wir können sagen, die Gebote Gottes, keinen Menschen rechtfertigen kann. Erinnert ihr euch? Römer 3, Vers 20. Weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann. Der Apostel hat auch gezeigt bisher, dass auch unsere Heiligung, das Christus ähnlicher werden, nicht durch das Halten des Gesetzes erreicht werden kann. Wir haben ausführlich darüber gesprochen, sondern der Schlüssel zu deiner Heiligung ist die Tatsache deines Einsseins mit Christus. Du bist in ihm der Sünde gestorben. Ja, du bist in ihm der Sünde begraben und du bist in ihm auferstanden zu einem neuen Leben. Das Befolgen des Gesetzes aus eigener Anstrengung heraus macht dich nicht heiliger, sondern zeigt dir nur dein Scheitern. Also Paulus hat bisher erklärt, wir können vor Gott nicht gerechtfertigt werden durch das Halten des Gesetzes. Christus ist unsere Rechtfertigung. Er hat uns erklärt, wir können nicht heiliger werden vor Gott, denn Christus ist unsere Heiligung. Er ist von Gott, wie Paulus es in 1. Korinther 1,30 schreibt, Jesus ist für uns zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung gemacht worden. Dann hat Paulus noch mehr zum Gesetz gesagt. Es kann uns nicht rechtfertigen, es kann uns nicht heiligen. Er hat sogar gesagt, dass wir dem Gesetz gestorben sind. Vorletzten Sonntag, Kapitel 7, 1 bis 6. Wir sind dem Gesetz, Vers 4, getötet. Und nun sind wir mit einem neuen Ehemann verheiratet, ihr erinnert euch. Und das ist Jesus Christus. Die Folge ist Römer 7, 5 bis 6, die Verse vor unserem heutigen Text. Jetzt aber, schreibt er dort, sind wir vom Gesetz frei geworden, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, sodass wir im neuen Wesen des Geistes dienen und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Okay. Also, wenn also das Gesetz, die Gebote Gottes, uns weder rechtfertigen noch heiligen können und wir dem Gesetz sogar gestorben sind, welchen Wert hat das Gesetz denn dann noch? Heißt das nicht, dass wir die Gebote über Bord werfen können, vielleicht sogar sollten? Wo ist der Nutzen des Gesetzes? Das ist die Frage, mit der sich jetzt Paulus beschäftigt. Und auch hier ist seine Antwort, ähnlich wie in den vergangenen Versen, sehr klar. Vers 7, erster Vers unseres Abschnitts. Was wollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Antwort, das sei ferne. Absolut nein und nochmals nein. Weil das Gesetz und die Gebote von Gott kommt und kommen ist und er heilig ist, ist auch sein Gesetz und sind auch seine Gebote heilig und gut. Aber warum sind sie denn noch da? Unser Text zeigt es uns und ich glieder es in drei Punkten. Erstens, das Gesetz offenbart die Sünde. Zweitens, das Gesetz weckt die Sünde. Und drittens, das Gesetz deckt unser Scheitern auf. Erstens, das Gesetz ist dazu da, um unsere Sünde aufzudecken. Paulus schreibt in Vers 7, aber ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz. Die Gebote dienen also dazu, dass wir die Sünde überhaupt als Sünde erkennen. Und diese Hilfestellung brauchen wir alle aufs Dringlichste. Denn ohne das Gesetz Gottes würden wir uns überhaupt nicht als Sünder verstehen. Wir würden das gar nicht begreifen, wie unser Zustand ist. Von Natur aus haben wir kein oder nur ein vages Bewusstsein unserer Verdorbenheit. Wir haben zwar eine Antenne für das Versagen anderer, aber für unser eigenes sind wir stumpf. Manchmal tadeln wir die anderen sogar, während wir gleichzeitig beim Tadeln genau die Sünde begehen, die wir gerade verurteilen. Uns geht es wie der Mutter, die ihrem kleinen Sohn zurechtweist und sagt: Junge, ich habe dir schon mindestens 1 Million Mal gesagt, dass du nicht immer übertreiben sollst. Sie sieht das Versagen ihres Lütten und während sie ihn deswegen korrigiert, begeht sie denselben Fehltritt. Und so geht es uns allen. Wir sehen den Splitter im Auge des anderen und merken nicht, dass wir selbst einen Balken in der Pupille haben. Selbst wenn wir dann doch irgendwie und irgendwann in einem lichten Moment zu der Erkenntnis kommen, dass vielleicht auch wir nicht alles richtig machen, würden wir das, was wir nicht richtig machen, niemals als Sünde bezeichnen. Es sei denn, wir haben das Gesetz, das uns zeigt, dass wir gerade eben die Gebote Gottes übertreten haben. Und das ist was? Sünde. Doch weil der Mensch sich von Gott nichts vorschreiben lassen will, aber gleichzeitig merkt, dass ein Zusammenleben ohne Regeln auch nicht funktioniert, hat er sich selbst welche gemacht. Das sind dann irgendwelche Fairness-Standards oder auch moralische Kriterien nach menschlichem Ermessen. Dann hört man die Eltern sagen, das, Junge, macht man aber nicht. Wenn jemand diese allgemein anerkannten Regeln missachtet, die der Mensch sich für sein Zusammenleben konstruiert hat, mag er vielleicht sein Handeln als falsch bezeichnen, aber nicht als Sünde. Wenn wir gegen das Gesetz unseres Landes verstoßen, dann erkennen wir unsere Handlung als kriminell an, doch nicht als Sünde. Erst wenn wir erkennen, dass wir mit unseren Fehltritten gegen das Gebot Gottes verstoßen, verstehen wir es als das, was es wirklich ist: Sünde. Das Gesetz hat eine wichtige Funktion. Es offenbart unsere Sünde. Deswegen schreibt Paulus, Vers 7, aber ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz. Dann gibt der Apostel ein Beispiel aus seinem eigenen Leben. Vers 7, Fortsetzung. Denn, sagt er, von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Hier spricht Paulus das erste Mal in der ersten Person Singular von sich selbst. Offensichtlich herrschte in ihm eine Begierde, die er aber gar nicht als falsch verstand. Er begehrte, aber sah es als in Ordnung an. Welche Begierde, welche Habgier es war, sagt er hier nicht konkret, aber aus der Apostelgeschichte wissen wir, dass er damals noch Saulus, ein Eiferer des Gesetzes war und begierig, rechthaberisch Christen verfolgte. Er hasste die Gläubigen und wollte sie festsetzen, töten oder vertreiben. Hielt er sich damals für einen Sünder? Überhaupt nicht. Er dachte, alles, was er macht, ist gut und gerecht und Gott wohlgefällig. Im Gegenteil, er war überzeugt, das Richtige zu tun. Er schreibt selber in Philipper 3, Vers 6, dass er im Hinblick auf den Eifer, ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen ist. Hier schreibt er selbst, von seinem Eifer, von seiner Begierde, Christen mundtot zu machen. Und dabei dachte er, er sei ein Vorbild für Tugendhaftigkeit. Er ging davon aus, alles richtig zu machen. Erst als das Gesetz Gottes, in diesem Fall das 10. Gebot, du sollst nicht begehren, ihm vor seinen Augen gemalt wurde und sein Herz die Wahrheit und Bedeutung dieses Gebotes verstand, begriff er, dass er ein Sünder war. Die Funktion des Gesetzes ist dazu da, die Sünde zu offenbaren, die wir ohne dem Gesetz gar nicht wahrgenommen hätten, wie es im Fall von Saulus war. Welchen Nutzen also hat das Gesetz? Es offenbart die Sünde. Und jetzt gebe ich dir eine Hausaufgabe mit. Nimm dir doch mal Zeit, heute Nachmittag oder in der Woche, ganz in Ruhe, die 10 Gebote aufmerksam zu lesen. Mit einem betenden Herzen. Und glaube mal daran, dass das, was Paulus hier im Römer schreibt, wirklich wahr ist. Nämlich, dieses Gebot offenbart deinen Herzenszustand. Bitte Gott, dir zu zeigen, wo du gegen ihn gesündigt hast. Das Gesetz wird dir sichtbar machen, in deinem Herzen durch den Heiligen Geist, an welcher Stelle du die Gebote Gottes gebrochen hast. Und nachdem du dir dessen bewusst geworden bist, wende dich mit ehrlicher Buße und dem Bekenntnis, Herr, ich erkenne jetzt, dass ich ein Sünder bin, Jesus Christus, dem Sohn Gottes, zu und bitte ihn um Vergebung. Denn durch deine eigene Anstrengung wirst du das Gebot niemals halten können, denn nur durch Christus wirst du gerecht gesprochen und er ist da, um deine Sünden zu vergeben. Aber bevor du um Vergebung bitten kannst, musst du erkennen, dass du Vergebung brauchst. Und dazu will dir das Gesetz helfen. Es zeigt dir und offenbart dir und auch mir unseren echten Zustand, so wie wir sind. Schonungslos und ohne Maske. Es demaskiert uns. Zweitens, das Gesetz offenbart nicht nur die Sünde, sondern es weckt sie sogar. Hey, das ist nicht eine gefährliche Aussage, aber eine Aussage, die erklärungsbedürftig ist. Das Gesetz Gottes weckt Sünde. Nun, wie komme ich darauf? Paulus schreibt es hier, Vers 8. Da nahm aber die Sünde einen Anlass durch das Gebot und bewirkte in mir jede Begierde. Das war jetzt die Schlachterübersetzung. Luther 84 hört sich wie folgt an. Die Sünde aber nahm das Gebot, also das Gesetz, zum Anlass und erregte in mir Begierden aller Art, denn ohne das Gesetz war die Sünde tot. Schau mal in Vers 11, da drückt er es ähnlich aus. Denn die Sünde nahm einen Anlass durch das Gebot und verführte mich. Also was bedeutet das? Wir können es auch so ausdrücken. Das Gesetz, das Gebot Gottes, gab meiner Sünde Anlass, um in mir Begierden aller Art zu wecken. Wir können auch so sagen, tatsächlich sagt Paulus es hier, das Gesetz ist wie ein Beschleuniger für die Sünde. Was bedeutet das? A, ganz wichtig, es bedeutet nicht, dass das Gesetz deswegen schlecht ist. Wir müssen auf die Worte achten, die hier benutzt werden. Das hat Paulus gleich in Vers 7 klargemacht. Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Und auch in Vers 12 macht er deutlich, so, schau mal hin, Vers 12, so ist nun das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig. Es ist gerecht und es ist gut. Das ist die Basis, auf der wir hier stehen. Das Gebot und das Gesetz Gottes stammt nämlich von einem liebenden Vater, der es gut meint mit uns. Er ist unendlich großzügig. Er ist unendlich gütig. Er ist unendlich barmherzig. Er ist unendlich liebevoll. Das Gebot von ihm ist keine Willkür, die uns die Freude rauben will. Es ist auch kein Instrument, mit dem Gott sich seine Macht erhält, so als Kontrollmechanismus. Nein, die Gebote, sie dienen uns zum Besten. Sie geben uns Wegweisung, wie wir miteinander und vor Gott im Frieden leben können. Sie schützen Leben, sie schützen Besitz, sie schützen die Familie, sie fördern die Wahrheit, sie ehren den einzig wahren Gott und führen uns und unsere ausgetrockneten Seelen zur wahren Zufriedenheit, zur Erfüllung, indem wir nämlich den einzig wahren Gott anbeten. Frage an dich, betrachtest du die Gebote Gottes auf diese Weise? Das Gebot ist gut, heilig und gerecht. Und doch, oder wir können sagen, und zugleich, weckt das Gesetz aber offensichtlich auch Sünde in uns auf. Die Sünde ist schon in uns. Sie kommt nicht durch das Gesetz zu uns. Aber in dem Moment, wo das Gesetz uns vor Augen gemalt wird, wird die Sünde gekitzelt, geweckt. Nicht die Gebote, sondern die Sünde ist Ursprung für unser böses Verhalten. Es war die Sünde, die schon in Saulus war, die sich vom Gesetz gereizt fühlte und so in ihm noch mehr geweckt wurde. Ohne Gott, und das bezieht sich insbesondere auch auf Menschen, die nicht mit Gott leben, ohne Gott haben wir eine innere Entschlossenheit, die uns sagt, dass niemand uns vorschreiben kann, wie wir zu leben haben. Aus unserer Sicht hat nicht einmal Gott dazu das Recht. Doch da gibt es ein Gesetz. Es ist das Gesetz Gottes, das wir nicht abschaffen können und unter dessen Autorität wir stehen. Und dieses Gesetz ist gut und kommt von Gott. Also, das Gesetz ist ein Beschleuniger für die Sünde, sagt Paulus. Aber das bedeutet nicht, dass das Gesetz böse ist. Das haben wir verstanden. Was heißt es denn aber dann, dass das Gesetz Sünde in uns weckt? Die Begierde in diesem Fall von Paulus. Es bedeutet, dass das Gesetz in unserem bösen Herzen eine Reaktion erzeugt, die noch mehr Sünde hervorbringt. Beispiel: Physikunterricht. Christian Wegert sitzt im Physikraum, Fachraum. Mein Lehrer hieß Herr Backes. Herr Backes hatte eigentlich immer Schwierigkeiten, die Klasse zur Ruhe zu bringen. Ihm fehlte Durchsetzungsvermögen. Und es war wieder eine Stunde begonnen und es flogen, wie häufig, zusammengeknüllte Brotpapiere durch den Physikraum. Es war ein reges Treiben und ich habe das zu Beginn der Stunde gar nicht so wahrgenommen, weil das eigentlich normal war. Erst als Herr Backes sich empört vor die Klasse stellte und laut und deutlich das Gesetz aufstellte, du sollst nichts werfen, fing es an, in mir zu arbeiten. Hatte ich nicht auch noch Papier von meinem Brot? Und während ich es dachte, spürte ich, wie meine Hand, wie ferngesteuert, diese Alufolie, in die das Brot eingewickelt war, zu einer Kugel zu formen. Und ich habe wirklich bei der Vorbereitung überlegt, soll ich das sagen? Ich möchte auch nicht lächerlich machen. Das ist traurig, sehr, sehr traurig. Vor allen Dingen, es tut mir leid für alle Lehrer, die hier sitzen. Ich respektiere euch alle wirklich sehr. Und während ich diese Alufolie formte, wandte ich mich zu meinem Nachbarn rechts und sagte, Sven, wetten, ich treffe Herrn Backes auf die Backe? Dazu zu sagen muss ich, wir saßen in der letzten Reihe. Sven sagte, das schaffst du nie. Das weckte noch mehr Begierden in mir. Da war dieses Gebot, du sollst nichts werfen. Und das Böse in mir sprang drauf an. Vorher flog alles durch den Klassenraum und es hat mich nicht interessiert. Also nahm ich Zielwasser. Ich warf und ich traf Herrn Backes auf die Wange. Die Reaktion von Herrn Backes war so heftig, dass es im Raum plötzlich mucksmäuschenstill war. Mit Zorn in den Augen, habe ich ihn noch nie gesehen, schrie er in die Klasse rein, wer war das? Dann habe ich überlegt, was mache ich jetzt? Dann habe ich mich gemeldet, Herr Backes, ich war's. Und bin reumütig nach vorne gegangen und wurde mit einer kräftigen Standpauke versehen. Was war passiert? Und das ist tatsächlich nicht lustig. Einerseits humorvoll, aber andererseits gar nicht lustig. Die Sünde war schon in mir. Doch das Gesetz, du sollst nicht werfen, reizte mich und ich musste werfen. Ähnliches wird von Kirchenvater Augustinus berichtet. Vielleicht kennen einige aus seinen Confessionis diesen Bericht. Als Jugendlicher ging er mit Freunden in den Obstgarten eines Nachbarn und stahl dort einige Birnen. Jahre später dachte er über seinen damaligen Diebstahl nach und sagte, die Birnen im Garten unseres Nachbarn waren nicht besser als unsere, die wir im eigenen hatten. Sie waren weder saftiger, noch waren sie größer. Ich hatte auch keinen Hunger. Der einzige Grund, warum ich sie stahl, war die Tatsache, dass die Birnen jemand anderem gehörten und dass es uns nicht erlaubt war, sie zu nehmen. Unsere Freude war nicht der Geschmack, sondern die Sünde. Ich habe sie nur gepflückt, um sie zu stehlen. Ich liebte nichts daran, außer dem Stehlen. Das Verbot hatte sein Verlangen zu stehlen geweckt, herausgekitzelt. Und das ist, was das Gesetz tut. Das ist, was Paulus hier schreibt. Es provoziert Bosheit. Das zeigt uns etwas. Es zeigt uns, wie stark die Sünde in uns ist. Sie muss sehr mächtig sein, wenn sie sogar Gottes Gebote für boshafte Dinge nutzen kann. Verstehen wir das? Es ist sehr ernüchternd und auch beschämend zu erkennen, wie böse wir wirklich sind. Wir nehmen tatsächlich die guten Gebote Gottes zum Anlass, um umso mehr gegen sie zu verstoßen. Wenn Gott uns durch Jesus Christus nicht gnädig ist, sind wir tatsächlich allesamt verloren. Das Gesetz also offenbart erstens die Sünde. Zweitens, es weckt die Sünde. Und drittens, es deckt unser Scheitern auf. Das Gesetz bewirkt Gutes, denn es bringt uns schließlich an unser persönliches Ende, zum Tod. Schauen wir in den Text, Vers 9 bis 11. Paulus schreibt: Ich aber lebte, als ich noch ohne Gesetz war. Als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf und ich starb. Und eben dieses Gebot, das zum Leben gegeben war, erwies sich für mich als todbringend. Denn die Sünde nahm einen Anlass durch das Gebot und verführte mich und tötete mich durch dasselbe. Also, hier benutzt Paulus dreimal sein Ende, sein geistliches Ende, bezogen auf seinen sündhaften Stand ohne Gott. Tod, todbringend, tötete mich. Paulus, als er noch Saulus war und ein Eiferer des Buchstabens, schien zu leben. So drückt er es hier aus, Vers 9. Ich aber lebte, als ich noch ohne Gesetz war. Was genau meint er damit? Er lebte, insbesondere lebte seine Selbstzentriertheit. Er dachte, er hätte ein gutes Ansehen vor Gott. Er sagte mit anderen Worten, jetzt zitiere ich einen Kommentar von Hendrickson und Kistemaker, es gab eine Zeit, in der ich mich sicher fühlte, ohne mir meiner Sünden bewusst zu sein. Damals war mir die volle Tragweite des Gesetzes nicht bewusst. Es war noch keine unerträgliche Last auf meinem Herzen. Ich dachte, dass ich moralisch und geistlich ganz gut dastehe. Ich lebte vor Gott in meiner eigenen Gerechtigkeit. Und ich dachte, alles ist in Ordnung. Aber als das Gebot kam, das heißt, als mir klar wurde, wir können sagen, durch den Heiligen Geist klar wurde, was das Gesetz wirklich verlangte, erkannte ich, was für ein großer Sünder ich war. Damals starb ich. Das heißt, das war das Ende meiner Selbstzufriedenheit und Selbstsicherheit. Also mit anderen Worten, als das Gebot, das ist die Rolle des Gebotes, es zeigt uns unser Ende. Als das Gesetz ihm offenbar wurde, er verstand, was der Inhalt und die Forderungen des Gesetzes wirklich sind, da wurde ihm bewusst, wer er ist ohne Christus. Da schmolzen seine Selbstgerechtigkeiten und sein Selbstvertrauen dahin. Er sagt, ich starb. Es war todbringend. Es tötete mich und meinen Stolz. Seine Selbstherrlichkeit, seine Selbstgerechtigkeit waren an ihr Ende gekommen. Als ihm die wahre Bedeutung des Gesetzes klar wurde, zerbrach Paulus. Er erkannte seine Schuld. Er verstand, dass er das Gesetz niemals vollumfänglich halten kann. Dass er selbst es auch gar nicht gehalten hat, sondern durch seinen Eifer allein schon gegen das 10. Gebot aufbegehrt hat. Er realisierte, dass es in seinem Wesen, in seiner Natur verankert ist, so böse zu sein, wie es ist. Er gab zu, das Gesetz kam und es weckte in mir noch mehr Boshaftigkeit. Er verstand, dass plötzlich das Gesetz ihm Sünde offenbart und ihm zeigt, wer er wirklich ist. Er erkannte, dass er das Gesetz sogar brechen wollte von seiner eigenen Motivation heraus. Und stattdessen, dass das Gebot die Sünde vertrieb, wurde sie in ihm durch das Gesetz noch mehr geweckt. Erkennen wir diesen Zerbruch, diesen Tod des alten Egos, den das Gesetz ihm plötzlich brachte. Und ja, lieber Bruder, liebe Schwester, mögen wir es nie vergessen, wer wir ohne Gott waren. dieser Text lässt uns heute Morgen in die Abgründe unserer Verdorbenheit blicken. Nicht nur Saulus war in einem hoffnungslosen Zustand, sondern wir alle sind es. Das Gebot aber ist insofern gut, als dass es uns zeigt, wie wir wirklich vor Gott sind. Es ist, wie Galater 3,24 sagt, unser Lehrmeister. Es ist unser Erzieher. Das Gesetz ist unser Zuchtmeister. Es zeigt uns, wer wir sind, aber es lässt uns nicht stehen, wo wir sind. Sondern es ist unser Lehrmeister, unser Erzieher, unser Zuchtmeister auf Christus hin. Damit wir, wie es weiter heißt in Galater, aus Glauben gerechtfertigt würden. So ist es auch mit dir und mit mir. Wenn das Gesetz, offenbart und lebendig gemacht durch den Heiligen Geist in unserem Herzen, uns endlich ans Ende bringt und unser alter Mensch, unser altes Ego, unsere alte Selbstzentriertheit stirbt, erst dann sind wir bereit für das Evangelium der Gnade Gottes. Denn das Evangelium besteht immer aus zwei Seiten der Medaille. Einmal, du bist auf ewig verloren aufgrund deiner Schuld. Aber die andere Seite ist, Christus ist gekommen, um deine Schuld zu tragen, um dir zu vergeben, um dich neu zu machen, um dein böses Herz zu ändern, auf dass das Gesetz nicht noch mehr Sünde in dir weckt, sondern du sagst, ich mache beim Brotpapierwerfen nicht mit. Es ist gegen Gott. Seine Liebe und den Respekt, den er mir aufträgt, sogar Physiklehrern gegenüber zu haben. Als ihm also diese Bedeutung des Gesetzes klar wurde, zerbrach Paulus bzw. Saulus. Und so ist es auch wichtig für uns. Es mag schmerzhaft sein, den Spiegel vorgehalten zu bekommen, aber es ist zugleich heilsam. Denn solange wir meinen, wir seien auf dem richtigen Weg, laufen wir ins Verderben. Erst wenn wir erkennen, dass wir verloren sind, sind wir bereit für das Evangelium. Das ist die gute Nachricht von Jesus Christus, der sein Leben als Opfer für deine Schuld am Kreuz von Golgatha gegeben hat. Unsere Hoffnung liegt nicht in unserer Anstrengung, die Gebote zu halten, sondern allein im Glauben an den Sohn Gottes, der sein Blut vergoss, zur Vergebung unserer furchtbaren Boshaftigkeiten. Er reinigt, er wäscht und er macht uns ganz neu. Dazu benutzt er die Gebote, um uns zu Christus zu treiben. Und dann gehen wir auf unsere Knie und sagen, Herr, vergib mir. Und dann wird er zu unserer Gerechtigkeit, dann wird er zu unserer Heiligung und er wird zu unserem neuen Ehemann, dem wir verpflichtet sind, und zwar aus Liebe, Dankbarkeit und Freude. Möge Gott es in unseren Herzen schenken. Amen. Vater, wir danken dir für deine Gnade, auch für das Gesetz, dass wir es verstehen dürfen, auch durch diesen Text. Ja, das ist ein komplexer Text, aber Herr, er beinhaltet göttliche Wahrheit. Und so bete ich, dass wir in unseren Herzen das verstehen und dass auch jeder heute, der das gehört hat, von dir hingewiesen wird auf Punkte, wo wir Veränderung brauchen, wo wir erkennen müssen, dass wir wirklich durch und durch boshaft sind, auch unsere Motivationen und Taten und Gedanken. Ja, das ist alles offen vor dir, wie ein aufgeschlagenes Buch. Und so wollen wir durch das Gebot uns zu dir treiben lassen, Herr Jesus. Unsere Antwort auf unser Dilemma bist nur du, Herr. Und ich bitte dich, lass dies heute in den Herzen der Zuhörer klar sein. Auch solche, die noch nie sich dir zugewandt haben, bitte Herr, gib du ihnen den Glauben, dass sie sagen, Jesus, hilf mir, sei mir Sünder gnädig. Wir danken dir, dass wir jetzt in das Abendmahl gehen dürfen und bitten dich auch dazu um deinen Segen. Amen.